Wir gehen zu André Essing. Er wohnt in Norderney.
Auf. Oder in der Stadt.
Ich sag's anders. André Essing aus Norderney. Möchte Folgendes wissen. Warum steht auf Norderney ein Gerüst herum, auf dem viele, viele, viele bunte Platten befestigt sind?
Platten?
Soll ich es euch mal zeigen?
Das wäre hilfreich.
Ja.
So sieht es aus. Das Gerüst befindet sich in der Nähe des Flugplatzes, ist ca. 20 Meter lang. Und ich möchte wissen, warum steht es da rum?
Ich möchte es näher sehen.
Hier sieht es aus wie
Frau von Sinn hat das eine Brille auf, dabei, aber nehmen Sie es mal mit.
Ja, aber das ist auch für Brillenträgerinnen zu klein.
Also, warum steht auf Norderney ein Gerüst herum, auf dem viele bunte Platten befestigt
sind? Und das ist in der Nähe des Flughafens. War das eine wichtige Information?
Ja, das war eine wichtige.
Aber ist es vielleicht so eine Art Botschaft für Außerirdische?
Für welche?
Ja, also irgendwie so ein Hinweis, bitte hier nicht parken oder so, keine Ahnung. Also einfach nur was man vom All aus oder per Satellit
auf
Norderney. Ja, warum nicht?
Norderney ist das Erste, was die mitnehmen wollen. Das so wie wir von Spanien nur Mallorca kennen, kennen die von der Welt nur Norderney.
Nur Norderney, natürlich.
Weißt du, wie das aussieht, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ohne, vielleicht gelingt mir aus Versehen jetzt ein Witz. Ich wollte tatsächlich was Ernsthaftes sagen. Und zwar sieht es aus wie... ja, nicht gerade wie so ein Barcode oder so, aber wie etwas, was man braucht, wenn man Licht bricht. Durch ein Kristall zum Beispiel, um vielleicht bestimmte Farbreaktionen hervorzurufen. Vielleicht ist das
wie soll das funktionieren?
Ja, vielleicht von einem Wetterballon oder von einem Satellit aus oder so etwas.
Also ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Testbild. Also ich dachte auch an Scharfziehen. Also dass irgendetwas, was du sagst, Satellit oder auf einem Turm. Man sich anhand dieser kleinen Kästchen etwas scharf zieht, eine Optik scharf zieht.
Verabschiedet euch mal von dem Gedanken, ganz schnell.
Gut.
Ja, gut.
Es sind Farbproben, würde ich sagen.
Ne?
Proben von
Farbe.
Gedruckte Schilder und man testet, wie die der Witterung standhalten.
Was für Schilder?
Verkehrsschilder.
Richtig an.
Ja! Was?
Es ist schon toll, was wir in Deutschland so alles haben, also außer Hoika jetzt. Es handelt sich um eine sogenannte Freibewitterungsanlage.
Sehr geil.
Diese bunten Platten sind Muster von Metallen, die später einmal zu Verkehrsschildern verarbeitet werden sollen. Vielen
Sehr
Dank,
schön.
Frau von Sinn.
Danke, Herr Hoika.
Damit die Metalle das offizielle Gütesiegel für Verkehrszeichen erhalten, müssen die Musterbleche 3 Jahre lang natürlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sein. Übersteht es Wind und Wetter, hat so ein Musterblech die Materialprüfung bestanden. Als Standort für diese Freibewitterungsanlage, so heißt das Ding wirklich, wurde die Insel Norderney ausgewählt, weil das raue Seeklima also höchste
heißt,
Anforderungen
Das heißt, alle deutschen Verkehrsschilder müssen erst nach Norderney gebracht und da getestet werden?
Ja, die Bleche.
Ja, großartig.
Die Bleche.
Was ist denn so eine durchschnittliche Witterung? Also Regen, Schnee und Norderneyer?
Scheißwetter halt. Oder?
In dem Dreh. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, André, aber... Das hätte ich mir fast denken können, dass... Aber
das war der
ja
Herr Feuerstein, hat mir eine Vorlage. Ich habe nur noch Vorlage.
Bitte, ich habe nur noch den Ball ins Tor befördert.
War ja beteiligt an dieser Intrige, ja?
Natürlich. Du hörst gar nicht zu. Was ich sage, interessiert dich überhaupt nicht.
Hast du was gesagt?
Ich habe verschiedene Sachen gesagt, ja.
Außerdem will ich nicht alleine die Prügel einstecken nach der Sendung.
Vielleicht jetzt von Gernot Schneider. Wohnt in Simmern, ist aber heute hier. Der kann hauen. Gernot, wo sind Sie? Oh, Gernot.
Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
Das ist Gernot, Herr Hoika, passen Sie schön auf.
Ja.
Gernot möchte wissen, was ist das, ein Taschenmesserphänomen? Ein Taschenmesserphänomen.
Das habe ich schon gehört.
Das ist ein Phänomen aus der Medizin. Das ist eine Krankheit.
Richtig.
Entweder Rheuma oder Parkinson. Wo sind wir? Rheuma? Ist Rheuma schon da?
Rheuma auf.
Arthritis?
Knochenkrankheit.
Das ist. Ja, wo man diesen plötzlichen stechenden Schmerz, als wäre jetzt, hätte sich ein Taschenmesser geöffnet, könnte den Ischiasnerv...
die gebeugt?
Ja.
Nein.
Aber wo? Wir sind aber so gut wie dran. Ne?
Wir können ja mal drüber sprechen, was ein Taschenmesser ausmacht.
Pass auf, das ist, was viele sagen, das ist bei der Operation, wenn der Arzt sagt, nee, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es
nicht. Was er drin vergessen hat.
Ja, der klappt das alles auf und wieder zurück. Ja.
Was zeichnet denn ein Taschenmesser aus? Dass man, ich habe zum Beispiel immer Schwierigkeiten, diese einzelnen Bestandteile da rauszuprokeln. Das geht immer
und das ist das Taschenmesserphänomen.
Das ist zu doof, das aufzumachen.
Das ist aber das Schweizer Messer, was
du hast.
Ich rede aber vom Taschenmesserphänomen.
Ja, das ist das Taschenmesserphänomen.
Das Taschenmesserphänomen könnte sein, dass wenn man irgendeinen Knopf oder einen Reflex betätigt, die Klinge rausspringt.
Zum Beispiel?
Knie. Es gibt doch diesen
Knie-Reflex.
Also Orthopädie ist der richtige Standort.
Nein.
Erektion.
Bitte?
Da sind wir wieder. Hat aber auch lange genug gedauert.
Wie soll das funktionieren? Ja. Das möchte ich jetzt gerne wissen.
Ebenso wie ein Taschenmesser, das man aufklappt.
Ja, du drückst drauf und peng.
Ja.
Ist das bei dir nicht so?
Ehrlich? Nee.
Oh.
Ist das bei dir so?
Natürlich.
Ja? Nein. Ich habe keine Ahnung, wovon die Männer reden, meine Damen.
Ist das etwas, was mit Epilepsie zu tun hat?
Bei Krampf.
Das dauert zu lange.
Moment. Ein epileptischer Anfall, dass der Körper sich so krampfartig zusammenklappt?
Es also geht um Krampfanfälle.
Der ganze Körper
geht schon in die Richtung
zusammen und auseinander.
Noch nicht so richtig.
Der ganze Körper.
Muss nicht der ganze Körper sein.
Muss ist nicht,
auch,
kann
ist
aber.
Ist es auch nicht. Nein, ja. Taschenmesserphänomen in
aber
dem Fall.
Aber es geht um Krämpfe.
Eine Art Krampf, ja. Vielleicht tatsächlich irgendein Gelenk, ein Gliedmaßen, das sich irgendwo hin.
Bei welcher Erkrankung, das müsste ich wissen. Bei einer Nervenerkrankung.
Welche Erkrankung?
Hirnhautentzündung. Ist ja eine Riesenstimmung jetzt hier.
Ja, bei Krankheiten.
Ich weiß nicht, wer mit dem Thema angefangen hat.
Ah, Moment, bei Wunschdarkrampf.
Nein. Nein.
Gehirnhautentzündung?
Nein.
Und Epilepsie hatten Sie schon benannt?
Epilepsie ist. Nein. Tumoren oder so? Also irgendwas im Gehirn, was dazu führt, dass
Parkinson?
Man Krampf oder. Denk doch mal nach, was gibt es denn noch.
Ach, wie ist
es? Für Krankheiten, wo es eventuell. Also, ihr habt ja schon rausgefunden, Taschenmesser funktioniert wie.
Klappt zusammen.
Klappt so. Bei welcher Krankheit könnte das denn der Fall sein? Wo könnte es denn zum Beispiel sein am Körper? Wo? Unter Umständen.
Am Bein.
So.
Ja. So.
Genau.
So.
Und wie funktioniert das dann?
Multiple Sklerose?
Nein. Wie funktioniert das dann?
Man zieht, da wird alles angezogen. Also man zieht sich zusammen.
Ja. Und dann? Und
vielleicht ein Muskel.
Ist der Schmerz weg? Warum?
Bauch, weil das, der Bauch sich entspannt.
Wo?
Im Bauch.
Der Bauch entspannt sich im Bauch.
Ja, ich habe mal eine Woche Medizin studiert, ich kenne mich aus dem Körper. Und habe damit wahrscheinlich mehr gelernt als
das ist mir alles zu wischiwaschi. Ich muss schon.
Wenn das mit dem Unterschenkel, wenn das so zuschnappt irgendwie so.
Ja, das ist ja alles richtig. Aber bei welcher Erkrankung?
Blinddarm.
Bei.
Ja, da es gibt doch dieses, dass man beim Blinddarm kann man irgendwelche Bewegungen.
Es gibt diesen McBurney-Reflex, da drückst du halt an einem bestimmten Stelle und du ziehst dich automatisch zusammen.
Meine ich aber nicht.
Bei
Magengeschwüren, bei Blähungen.
Ja.
Wo man dann so, bei jedem Drück macht es ein Geräusch.
Das hilft total.
Das hilft total. Ja, wir kommen nicht weiter.
Die Krankheit würden wir kennen.
Ja,
kennt ihr. Haben wir das möglicherweise schon mal gehabt, diese Krankheit? Nein, haben wir nicht gehabt.
Gott sei Dank nicht.
Und Rheuma hatte ich ja schon gesagt, Herr Ball.
Spastik?
Hexenschuss.
Spastik.
Spasmen.
Bei Spastikern. Ist das dieses Phänomen mit der Hand, dass die so gegenseitig laufen und dass man immer, dass das so wie bei Embryonen zuständige Körperbewegungshaltungen?
Ihr seid ganz nah dran, aber so kann ich das noch nicht
sagen. Es ist ein Reflex. Sie wissen
schon,
nicht, was ein Reflex ist, wahrscheinlich.
Es ist ein Reflex, aber wodurch entsteht der denn? Spastisch war schon richtig.
Wenn man die Arme. Ich habe das doch gemacht, damit die in den Rollstuhl passen. Ich habe Zivildienst.
Lebt der noch?
Ja, natürlich. Ich habe Zivildienst. Da gibt es irgend sowas. Das sind so Reflexe.
Die haben Zivildienst gemacht?
Ja.
Um Gottes Willen.
Ja. Die waren glücklich.
Und zwar wurde er betreut.
Ja. Das ist, wenn man den Kopf nach vorne macht oder irgendwie so, dann gibt es so einen Reflex, wo die sich entsprechend biegen. Genauso wie man den einen Arm rankriegt, wenn man den anderen zieht.
Du suchst jetzt das, was den Taschenmesser-Reflex auslöst, sozusagen.
Ja.
Also Kopf nach vorne.
Das muss ich wissen, weil sonst ist es mir. Und da wird dann gerne noch sagen, nee, das stimmt ja alles nicht.
Ja, aber Nervenkrämpfe doch ganz einfach.
Wenn man die Füße verdreht, verbiegt, das habe ich nicht beim Zivildienst gemacht. Wenn man die Hand, dann streckt sich was auf und geht wieder was zusammen.
Also epileptische Anfälle können ja zum Beispiel auch durch bestimmte Lichtreflexe sogar ausgelöst werden.
Gut, aber Sie meinen eine Krankheit, die uns auch geläufig ist.
Wir reden ja von Spastikern. Das geht um Spastiker. Aber das Taschenmesserphänomen
ist, wenn man den
ist ein Reflex, aber wodurch entsteht er? Ich muss das wissen. Das
wenn man auf den
bin ich nicht zufrieden.
Wenn man auf den Brustkorb drückt,
keine was
Ahnung,
ist dann?
Haben die einen Knopf? Die ich habe keine Ahnung.
Was haben die? Ich,
es gibt irgendwo
was für einen Knopf?
So, Sie wollen jetzt nur noch von uns wissen, wie der Reflex, wie das ausgelöst wird.
Ja, ja. Mhm.
Weil Spastik,
Spastik ist richtig, ist so und das, aber wie wird der ausgelöst, der Reflex?
Spastik, wo kommen die her?
Ja.
Ist das überhaupt Spastik?
Soll ich es euch sagen?
Das ist doch was im Gehirn passiert, oder?
Nee, das ist was ganz anderes. Ich sag's euch mal. Also, bei spastischen Erkrankungen kommt es mitunter zu dauerhaften Muskelanspannungen. Die Muskeln versteifen sich, ohne sich danach wieder zu lösen. Zum Beispiel Bein, sagen wir mal. Ja, dann versteift sich das zum Beispiel so und kann nicht mehr gelöst werden. So, und jetzt muss ein Reflex erzeugt werden und der kommt, indem entsprechend großer Druck von außen, also vom Arzt oder wem auch immer, auf das Bein ausgeübt wird zum Beispiel. Und das Bein schnappt dann wie ein Taschenmesser in die gewünschte Position. Kommt aber nicht von selber, man muss es machen.
Das verstehe ich aber jetzt nicht, warum wir das dann nicht richtig beantwortet haben. Also
habt ihr nicht.
Es ging jetzt nur darum, dass man auf das Bein einen Druck ausübt.
Ja, nicht nur aufs Bein, sondern auf andere Körperteile.
Wir waren zu kompliziert.
Bei spastisch gelähmten kommt es vor, dass die Muskelanspannung sich, die bleibt, die geht nicht mehr zurück. Und das muss man ändern, indem man das selber
macht. Genau umgekehrt, wie gesagt.
So, genau umgekehrt. Ist ja wurscht. Gernot Schneider kriegt 500 Euro jetzt. So, das lassen wir. Haben möchten, wie Gernot Schneider zum Beispiel, können Sie uns besuchen und Hürtgard Scheuren. Sie können aber einfach nur eine Frage einschicken, wenn Sie wollen. Genial, daneben 50616 Köln oder auch mehrere. Oder Sie rufen an 01 3 7 18 11 20 oder eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Wir machen jetzt 226 Sendungen. Ich lese es immer noch ab. So dämlich bin ich. Kann es nicht mehr auswendig.
Deswegen, ja, weißt du, was spastisch ist?
Ja? Ja,
das Ding, an dem du sitzt.
Was? Wie?
Das ist ein Spastisch.
Ein Spastisch.
Okay, kann man machen.
Muss man aber nicht.
Okay, kann man machen.
Burkhard Mahnke wohnt in Lohmar, nicht weit von hier entfernt in Nordrhein-Westfalen. Und Burkhard möchte wissen, was ist eine Beruhigungsschlange?
Giftig, aber nicht ganz.
Eine Beruhigungsschlange, würde ich sagen, das ist in all diesen Spaßparks, ob das jetzt Euro Disney ist oder auch Phantasialand, wenn du diesen unglaublich langen Schlangen anstehen musst für ein attraktives Gerät.
Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Bitte?
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ja, pass auf. Und dann werden die Schlangen ja unglaublich so irrgartenmäßig, werden die ja geführt, kilometerweise. Aber an jeden entscheidenden Kurven sind kleine Monitore und man wird zum Beispiel bei Warner Brothers oder irgendwo wird man entertained und unterhalten mit kleinen Filmen und damit man eben nicht völlig aus der Hose springt. Und das sind Beruhigungsschlangen.
Nein, das sind Monitore, die Filme zeigen.
Vielleicht ist eine Beruhigungsschlange schlichtweg eine Kasse im Supermarkt, in der keiner steht.
So nach dem Motto, das gibt für die anderen zur Beruhigung, das gibt's also auch.
Ja, das ist ja wirklich
so. Da regt man sich gar nicht erst auf. Weil man in der Schlange gar nicht steht.
Ach, das ist ja sehr interessant.
Du hast ja wirklich immer die große Frage, an welche Schlange stelle ich mich an? Und ich stelle mich zum Beispiel fast immer aus Versehen in die Beruhigungsschlange, wo es halt doch...
Wo es dann überhaupt nicht mehr weitergeht.
Wo es gar nicht mehr weitergeht. Mhm.
Ja, sehr hübsch.
Aber ich glaube, das lässt sich schon aufgreifen, was Helle gesagt hat. Es ist ja manchmal ein unglaublicher Druck auf einer bestimmten Schlange, wo alle stehen. Und dann werden immer diese Schleifen geöffnet, sodass sich dieser Druck verteilt und die Leute nicht... einfach einen längeren Weg haben und sich damit beruhigen können, ne?
Ah, das ist glaube ich, nicht richtig.
Wenigstens Jahr
oder hat das was mit Verkehrsführung zu tun? Wenn ich zum Beispiel eine Strecke verkehrsberuhigen will, dann brauche ich einfach noch ein paar Schlangenlinien ein und dann fahren die Leute da zwangsläufig langsamer?
Verkehr ist ganz falsch.
Sind wir in einem Terrarium? Oder wie heißen diese Orte, wo auch Insekten und Schlangen wohnen?
So,
ja, und
so Terrarium, ne? Da wohnen auch Schlangen. So, eine Beruhigungsschlange ist eine therapeutische Schlange für andere Schlangen im Zoo. Die zum Beispiel so rassentechnisch nicht wirklich kompatibel zusammenpassen. Und da gibt es so ganz gut gelaunte Schlangen.
So Therapieschlangen?
Therapieschlangen. Ja, wenn die anderen Schlangen so, die haben so kleine Revierprobleme, die zanken so ein bisschen rum, würgen sich ein bisschen, hauen sich ein bisschen die Giftzähne in den Arsch. Und dann kommt die Beruhigungsschlange. Das ist eine weiße Schlange mit roten Augen, eigentlich auch Albino-Schlange genannt. Und die kommt dann rein. Ich darf das mal eben vormachen, weil ich habe ja auch die Schlangenkladderadatsch heute an. Die kommt also in das Terrarium rein und fängt an zu singen. Vertraue mir, hab keine Angst. Und dann beruhigen sich die anderen Schlangen.
Ist das jetzt Ihr Ernst?
Ja!
ist vielleicht einfach eine Schlange auf Valium oder so.
Ja. Ich bin bei der Herstellung von Joghurt.
Was?
Und zwar. Ja, ja.
Ja, das ist ja auch naheliegend jetzt.
Ich sag nur Pimmel.
Beruhigungsschlange, natürlich! Die Beruhigungsschlange! So, na klar! Natürlich! Der Bernhard fragt jeden zweiten Abend, muss ich etwa die Beruhigungsschlange rausholen? Natürlich, natürlich.
Nein. Also, wenn etwas hergestellt wird, was während des Herstellungsprozesses einer gewissen Ruhe bedarf,
zum Beispiel
Joghurt, wird das, damit sich die Fruchtstücke absenken können oder ein Schaum in sich zusammenfällt, damit wir den Deckel drauf machen können.
Muss der Ruhe haben.
Ja, genau.
Darf keiner reden.
Richtig, auch Sie nicht. Und deshalb werden die in einer Schlangenform aufgereiht, fahren durch die Fabrik. In der Zeit beruhigen sich die Produkte und dann kommt der Deckel drauf.
Ich denke, wir sind auf einem Rummelplatz.
Ich will wenigstens noch ein Nein hören. Das braucht mein Ego.
Nein.
Ich denke, wir sind auf einem Rummelplatz. So. Also ganz aufwendigen Gerätschaften, wo die Menschen kopfüber durchgeschüttelt werden.
Ja.
Werden die, nachdem sie aus dem Gerät rausgehen, in eine Situation geführt, in einen kleinen Weg, also die Beruhigungsschlange, wo die ihre ganzen Kreislaufprobleme und Schädeltraumata so ein bisschen ausschwitzen
können. Nennt man Krankenhaus.
Nee, ich meine an der wilden Maus.
Sanitärstation.
Nein, die Schlange an der wilden Maus.
Erste Hilfe.
Nein, die Schlange an der wilden Maus, dass die Leute sich beruhigen können.
Die Schlange an wem?
Die Schlange an der wilden Maus zum Beispiel.
21:10 auf Sat.1. Die Schlange an der wilden Maus. Mit Veronika Ferres als Schlange.
Und genau. Immer wieder mitmachen, immer wieder dabei sein. Das macht Freude, das macht Spaß. Liedschaft. Mal sehen, was die Mama heute Mittag gekocht hat.
Alles
es ist eine Beruhigungsschlange, dass die Menschen sich beruhigen. Ich könnte uns mal in eine Schlange stellen, damit ich mich beruhige.
Ja, natürlich. Aber jetzt warte, Bereich Medizin, ganz kurz. Ja, Bereich ganz Medizin, kurz. Jetzt mal ernsthaft.
Ja.
Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass das ein Schlauch ist oder so etwas, der vielleicht in wie auch immer Schlangenform oder gedrechselter Form ist, wo sich Flüssigkeit, die vielleicht irgendwie unter einem bestimmten Druck steht,
ja.
Dadurch, dass sie durch so etwas durchgeführt wird, sozusagen der Druck abnimmt.
Das ist richtig, aber nicht in der Medizin.
Naja, dann irgendwo
ansonsten
anders im
stimmt's
Fahrzeug.
Genau.
Sonst stimmt's genau.
Nur nicht in der Medizin, sondern
Auto, Fahrzeuge, Benzin. Flüssigkeit, auf jeden Fall Flüssigkeit.
In der
Bierherstellung oder sowas vielleicht, Brauerei. Getränke, klar.
Brauerei.
Schnaps.
Wein, Schnaps,
Whisky.
Molkerei.
Bier ist nicht schlecht.
Das habe ich doch
aus Versehen. Ist das jetzt eine Aussage oder?
Aber nicht Bierherstellung.
Bier am Tresen.
Ach, dann zapfen Sie das. Beim Zapfen bis an den Zapfer.
In der Kneipe, ja.
Das Fass bis an den Zapfer.
Richtig.
Ja!
Sehr gut.
Super geil.
Die Leitung für den Zapfern kommt irgendwo aus dem Keller. Da fließt das Bier mit einem ziemlich großen Druck durch. Und wenn man es so zapfen würde, würde man gar nicht zum Zapfen kommen, weil es so aus dem Zapfern rausschießen würde. Also wird zwischen Fass und Zapfern ein Leitungsstück eingesetzt, das aussieht wie eine Spirale aus Metall. Diese Spirale ist innen hohl und so lang, dass auf dem Weg durch die Spirale der Druck deutlich abnimmt. Und zwar so weit, bis ein kontrolliertes Zapfen möglich wird, weil sich das Bier gewissermaßen beruhigt, wenn es durch diese Schlange aus Metall fließt, spricht der Schanktechniker in diesem Zusammenhang von der sogenannten Beruhigungsschlange.
Supergeil.
Herr Dittrich?
Jawohl.
Sehr gut. Burkhard, es tut mir leid. Das gibt kein Geld. Schade, schade. Konstantin Heidegger wohnt in Altach aus Österreich. Wir haben heute auch Gäste aus Österreich. Kennt ihr Altach? Nee, ne? Nee, kennt er, glaube ich, niemand. Egal. Konstantin Heidegger wird wissen, wo er wohnt, nämlich in Altach in Österreich. Und hat eine schöne Redensart. Und zwar möchte er wissen, woher stammt diese Redensart? Jemanden auf dem Kicker haben.
Kicker, würde ich sagen, hört sich sehr nach Seefahrt an.
Jemanden auf den Kicker bedeutet jemanden misstrauisch beobachten. Seefahrt ist nicht
genau.
Schlecht.
Ja, und Kicker, ne?
Kicker.
Der Kicker ist der Ausguck im Segelschiff, oben der Mast, wo man schaut
und wenn man Piraten sieht am Horizont mit der schönen Totenkopflager, dann hat man den auf dem Kicker.
Was ist der Kicker?
Der oben drin sitzt.
Das Körbchen.
Der oben sitzt.
Nein.
Das Fernrohr?
Richtig. Also?
Ja, ja, was denn das doch, bedeutet, also man hat jemanden, man sieht jemanden in dem Fernrohr.
Ich lasse so Geld drin.
Ja.
Muss man nicht mehr hinzufügen. Früher Fernrohr, anderer Ausdruck, Kicker, daher kommt der Ausdruck. Wissen wir Bescheid.
Ja,
klar,
ja,
und deutlich. Prima. Konstantin, es tut mir leid, es war schnell und schmerzhaft. Wir kommen zu Sabrina Peter. Sie wohnt in Erkrad in Nordrhein-Westfalen bei Düsseldorf. Und Sabrina möchte wissen, was sind Flughaare? Holka?
Ich weiß was, das sind, die sind weg.
Flughaare werden Haare sein bei Flughunden oder Fledermäusen oder bei Tieren, die sowohl auf der Erde wie auch sich in der Luft bewegen, also die von Baum zu Baum längere Strecken hinter sich bringen müssen. Und das sind so Haare, damit die das Gleichgewicht halten können.
Kann ich so nicht gelten lassen.
Aber sind wir in der Tierwelt denn?
Nee.
Wir sind bei Menschen.
Bei Flugbegleitern mit vielen Haaren auf dem Rücken, zum Beispiel.
Vielleicht sind wir ja doch beim Friseur und Flughaare sind die Haare. Du hast vorher die Haare abgeschnitten, dann geht die Tür auf, Zug, Flughaare.
Ah, nein, wir sind bei der Kriminalistik. Wenn ich einen Tatort angucke und dann nehme ich ganz viele Sachen, die da so rumliegen, unter anderem auch ein paar Haare von Leuten, die da vielleicht gar nicht waren, dann muss ich darauf achten, es könnte sich um Flughaare handeln,
weil man hier verliert,
die nichts mit dem Tat und dem Tatort
zu tun haben. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden.
Ich bin jetzt so ein Kriminalist. Geht an den Tatort, genau, und nehme so alles mit, was da rumliegt.
Ja.
So, die Leiche zum Beispiel, ist ja mal eine abgefahrene. Wenn man wissen will, worum es geht, ist gut, wenn da ein Toter liegt. So. Ja. Und das unterscheidet Derek von den anderen, die aus Amerika. So, und jetzt ist so, jetzt nimmt man aber noch so andere Spuren mit.
Ja.
Blut, Sperma, Haare. Muss jetzt aber aufpassen, dass es sich dabei nicht
um zugeflogene Haare handelt.
Von vorbeilaufenden Joggern.
Hunden.
Oder die fliegen wohin die Haare? Bis ins Haus rein?
Nein,
oder?
Die fliegen.
Man verliert doch ständig Haare. Das weiß er doch besser als jeder andere. Man verliert in einer, wir auch, man verliert ständig Haare.
Ja, und die liegen halt dann da rum. Das Problem ist nicht, dass man die Haare verliert, sondern dass sie nicht mehr nachwachsen. So, jetzt ist es raus.
Was wollen Sie mir jetzt damit sagen?
Ich will Ihnen nur damit sagen, dass das mein Vorschlag für eine Antwort ist.
Das ist falsch.
Danke.
Aber wir sind schon bei FLUG, nicht bei PF, ne?
Flug. Nee, FLUG, Flug. Flughaare.
Fluchhaare.
Ich würde gerne
Fluchhaare.
In der Luftfahrt bleiben.
Ja.
Und das stimmt auch, ne?
Das stimmt nicht, aber bleibt mal dabei.
Gut, dann vergessen wir es auch gleich wieder.
Pflanzenwelt. Ne? Vielleicht gibt es bestimmte Pflanzen, deren Samen an haarähnlichen Verlängerungen, Verästelungen.
Zum Beispiel?
Pusteblumen.
Richtige Antwort.
Ja!
Die Samen vieler Pflanzen haben kleine Härchen, so können die Samen besser und leichter durch den Wind verbreitet werden. Daher Flughaare, Beispiel Löwenzahn. Wenn die Zeit reif ist für die Verbreitung der Samen, entsteht die Pusteblume. Der Samen haftet dann an schirmchenförmigen Härchen, die durch den Wind bis zu 100 Kilometer weit transportiert werden können.
Können wir vier gehen jetzt?
Ja. Dann kann das ja Peter lustig alleine weitermachen. Ja.
Ich glaube, kleine, eher die Sendung mit
dem kleinen Peter.
Ja.
Ja. Aber jetzt wisst ihr, wie ich mich vermehre, ne?
Ja. Alles andere kann ich auch aus.
Natürlich. Ja, genau. Ja, leider sehr gut. Leider sehr gut. Aber ich kann es gönnen, ne?
Ja, seine Sabrina Frau sitzt den ganzen Abend vor der Glatze. Ja.
Sabrina, es tut mir leid. Es gibt kein Geld. Ich brauche mal eine kleine Pause. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich.
So, jetzt sind wir wieder da und sind wieder ganz ernst und haben die nächste Frage von Claudia Ulmer. Sie wohnt in Ludwigsburg und Claudia möchte wissen, wieder eine wunderschöne Tierfrage, liebe ich ja immer. Warum wirbelt der europäische Flusskrebs Sand auf, unmittelbar nachdem er sich gehäutet hat?
Aus Schutz, würde ich sagen, ja, weil sein Panzer noch sehr, sehr unvollkommen ist und sehr empfindlich. Mhm. Und er muss sich tarnen gegen die Feinde. Mhm. Er hat auch eine andere Farbe. Mhm. Und außerdem liebt er den Sand.
Das ist richtig.
Nein.
Ich habe die Theorie, dass der seinen Panzer abstreift, war das sowas? Oder er häutet sich?
Ja, er häutet sich.
Und das wird ja, die Krebs an sich haben noch relativ wahrscheinlich feste Chitin, ich weiß nicht, was
und
auch immer.
Chitin, und zwar
noch
mehrere Male häutet er sich im Leben. Mehrere
so,
Male.
Und am Anfang? Und am Ende nimmt er dann diesen Chitin, war das Panzer, als Nest für seine Eier. Das heißt, er wirbelt Sand auf, um eine kleine Aushöhlung zu basteln. Dann kommt dann sein Panzer rein und da kommt dann direkt das Weibchen und legt dann da die Eier rein.
Feuerstein sagt, das glaubt er nicht. Da hat er recht.
Vielleicht trotzdem
er hat nicht oft recht, aber da hat er recht.
Ja. Vielleicht trotzdem die Idee nochmal aufgegriffen. Also wenn er den Sand aufwirbelt, könnte es tatsächlich, weil er vielleicht verletzbarer ist als vielleicht noch kurze Zeit danach, tatsächlich angreifende andere Tiere, die ihn vielleicht dann fressen würden, davon abhalten, ihn zu sehen.
Sagen wir mal so, nein.
Vielleicht will er wirklich den Müll vergraben, weil das verrottet und dann wissen Fische, da liegt die Höhle, dann haben wir auch irgendwo das Fleisch. So wie wir ja wissen, wenn Metzgerei oben drüber steht, kriegen wir drin auch die Wurst. Im übertragenen Sinne. Das Problem ist, also wenn der sich gehäutet hat, dann sieht der total rattenscharf aus. Hm. So, ist aber total müde.
Wer?
Und jetzt der das da gehäutet hat. Ja, und jetzt ist und jetzt macht der Mädels, geht weg, ich bin eh nicht da. Und hat dann einfach seine Ruhe.
Ich meine, man kennt das doch, wenn man sich zum Beispiel eine neue Hose gekauft hat oder so, dann sitzt sie ja noch so, dann muss man die so zurechtzuppeln. Vielleicht muss ja seinen neuen Anzug einfach ein bisschen sich passgerecht zappeln.
Ja, nee, ich finde das gut, weil ich meine, der muss doch irgendwie zarter und verletzbarer sein, wenn er gerade seinen Panzer abgestreift hat. Also nimmt er den Sand, um sich aufzurauen.
Nee,
vielleicht muss er eine bestimmte Zeit warten, bis er sich dann langsam wieder in seinen normalen Bewegungs- und Tagesablauf integrieren kann, weil er noch eine etwas verletzliche Haut hat. Und er wirbelt Sand auf und die alte Sanduhr, bis der Sand wieder runtergefallen ist, bis der dann unten liegt, dann weiß er, dann kann er losgehen.
Auch falsch.
Also ich komme von der...
Macht er das aber trotzdem, um die Sicht auf ihn zu vernebeln, damit er sich dann schnell irgendwo hin verpackt?
Das schon angeboten, das wollte alles nicht wissen.
Er braucht es auch nicht für sich selber.
Er macht es auch nicht zum Schutz. Ne?
Moment, er macht es für sich selber?
Macht es für sich selber.
Zum Schutz?
Nein.
Nicht aus Spaß. Spaß. Aus Spaß. Also Konfetti, Spaß. Hoch die
Lustiger
Tasse.
Kerl.
Natürlich.
Weil ja da auch wenig im Fernsehen
ist. Das vielleicht zum Schutz, nicht aber zur Tarnung?
Nein. Ist dieser Sand sein Panzer?
Nein. Wer ein
ist dieser Sand sein Freund?
Bitte was? Ist dieser Sand sein Sack? Ja.
Wirbelt er aus dem Sand Kleintiere oder Muscheln hervor, um sich daraus erstmal einen vorübergehenden Panzer zu frickeln?
Wäre das eine Möglichkeit?
Es wäre eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass in diesem Falle zutrifft.
Da hat er recht. Ich sage es euch.
Aus Nahrungsgründen.
Aus wem?
Nahrungsgründen.
Nein. Ich sag's euch, Krebs erhäuten sich mehrere Mal in ihrem Leben, weil ihr Chitinpanzer nicht mitwächst. Irgendwann ist er einfach zu eng und dann wird er abgestoßen, der Panzer. Und dabei verliert der Krebs auch seine Gleichgewichtsorgane. Zwei kleine Höhlen direkt an den Antennen des Krebses. In diesen Öffnungen befinden sich kleine Sinneshärchen sowie einige Sandkörner. Bewegt sich der Krebs nach links geneigt, rollen die Sandkörner gegen die Sinneshärchen. Der Krebs merkt, dass er rechts gegensteuern muss, wenn er gerade auslaufen will. Weil er bei seiner Häutung diesen Sinnesapparat verliert, wirbelt er unmittelbar nach der Häutung Sandkörner auf, damit diese ihren Weg in die neuen Gleichgewichtsorgane finden. Ansonsten würde er wie besoffen durch die Gegend talken.
Das können wir doch gar nicht wissen.
Nein, das ist ja das Schöne. Ja. Claudia Ulmer, 500 Euro, Gratulation.
Na gut, aber
wir gehen mal nach Hamburg. Stefan Galo wohnt in Hamburg und möchte wissen, was ist der sogenannte Schuppungsgrad?
Schuppungsgrad?
Schuppungsgrad.
Ja, also entweder sind wir auf Ihrer Kopfhaut oder bei Fischen, Herr Walder. Hallo, das haben wir schon vor 25 Jahren gesagt mit dem alten Mann. Alte 35, Schuppen wird schon ärmlich.
So. Ja. Suchen
da
Sie was aus.
Da kokettiert der Mann selber sogar mit. Also Schuppungsgrad. Ich bin also entweder jetzt bei den Menschen bei Schuppen.
Ja.
Also was man jetzt nicht so gerne hat.
Oder?
Oder bei Fischen.
Ja, suchen Sie jetzt aus.
Also bei Menschen würde man sagen, ab einem bestimmten Schuppungsgrad sollte man lieber einen Hut tragen. Zum Beispiel, weil es einfach...
Oder Köpfen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber...
Da hat er überhaupt keine Probleme.
Nein.
Nein. Ja, sind wir bei Menschen oder sind wir bei Fischen?
Dann sagen wir Fische.
Fische ist falsch.
Menschen? Ja.
Falsch.
So, der Grad, Grad ist doch auch bei einem Messer genau die Kante. Den bezeichnen wir ja gerne mal als Grad. Vielleicht kann der auch geschuppt sein oder ein Bergmassiv, wie das geschuppt ist.
So ich bin bei der Dachdeckerei, weil diese Dachpfannen, die liegen doch so schuppenförmig auf den Dächern.
Das ist richtig.
Und deswegen sage ich, der Schuppungsgrad ist das Grad, wie der Dachdecker diese Schieferschuppen auf einem Dach anbringt.
Das ist falsch.
Es geht um die Gradzahl. Wie schräg ist das Dach? Entsprechend muss die Schuppenform für den Dachdecker gewählt werden.
Warum?
Weil die sonst runterfallen.
Wohin?
Auf den Boden.
Nach unten, runter.
Wo denn sonst?
Ein Loch ist im Eimer, Herr Walder.
Also, wir sind nicht auf dem Dach.
Aber vielleicht sind wir im Wasser oder bei der Schifffahrt, wenn der Mann schon aus Hamburg ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas im Bereich Dock zu tun hat, wenn ein Schiff justiert wird vielleicht. Also so ein Schuppungsgrad, Schuppen, das hört sich tatsächlich so an, als wenn es da um einzelne Stufen geht, wie etwas rechts, links, wie auch immer.
Würde es euch sehr irritieren, wenn ich die Schifffahrt und Wasser...
Komplett ausschließen. Würde mich irritieren, deswegen mache ich da weiter.
Nein. Gartenbau, es ist die Temperatur im Gartenschuppen.
Schuppungsgrad.
Ja, nee, ist klar. Wenn du das
machst. Aber in der Tat haben wir ja hier ein Teekesselchen. Ist es das Grad oder ist es die Temperatur? Da würden Sie uns natürlich jetzt nicht weiterhelfen wollen. Ersteres. Also das ist praktisch der Winkel. Es geht um den Winkel.
Es geht um den Winkel.
Von Schuppen.
Nein.
Von Schuppungen.
Bitte?
Von Schuppungen. Schuppung.
Vielleicht beim Zubereiten von einer Speise.
Von welcher?
Aber ist nicht schlecht, oder?
Ist falsch, aber von welcher?
Dann sage ich von Grießbrei.
Ja, sicher.
Das würde ich gerne mal sehen. Der Schuppungsgrad bei Grießbrei. Ganz gefährlich.
Ich sehe einen Sandhaufen.
Was sehen Sie?
Einen Sandhaufen. Nee,
das ist Feuerstein.
Bei einem Sandhaufen, es geht um die Physik der granularen Systeme.
Um wen?
Granulare Systeme, also wenn da Berge sind, dann gibt es einen bestimmten Grad, ab wann der Berg ein Stück in sich zusammenbricht. Und das ergibt, weil nicht alle gleich großen Steine auf derselben Ebene landen, gibt das schuppenförmige Umrandungen von, man kann das sehen, wenn man Cornflakes mit Zucker und Kakao...
Ein Bett im Cornflakes.
Ein Bett im Cornflakes. Wir waren bei den Dachziegeln aber schon sehr nahe.
Ganz falsch.
Pflanzen,
dann
wie wär's mit Krokodilen?
Was ist mit denen?
Na, dann geht's gut. Und dir? Oh.
Was kann denn auch Schuppung sein? Also ich kenne Schoppen, ne? Schoppen ist doch, wenn man...
Keine Tierwelt.
Pflanzenwelt.
Keine Pflanzen.
Keine Seefahrt.
Keine Menschen. Keine Seefahrt.
Werkzeug. Werkzeug.
Kein Werkzeug. Kein Handwerk.
Weltall.
Das erst recht nicht. Um Gottes Willen.
Juristerei.
Hören Sie auf.
Versicherungen.
Theologie.
Philosophie. Jetzt sag es.
Vielleicht Gedanken.
Es ist so bekloppt.
Es ist bekloppt.
Ja, ich sag's.
Ja, das glaube ich.
Es ist ein Fachbegriff aus dem Zeitschriftenhandel. Schauplatz, Kiosk, Zeitschriftenregal bei der Fülle. Der Titel kann nicht jede illustrierte Einzel ausgelegt werden. Die Zeitschriften überlappen sich im Regal. Und zwar so, dass der linke Teil der Titelseite zu sehen ist. Für den Verkauf ist nämlich wichtig, dass das Logo und der Name der Zeitschrift gut erkennbar ist. Weil die Zeitschriften wie die Schuppen eines Fisches aufeinander liegen, spricht der Zeitschriftenhändler in diesem Zusammenhang vom sogenannten Schuppungsgrad. Als ideal gilt ein Schuppungsgrad von 8 cm pro Zeitschriftentitel. Dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und entsprechende Empfehlungen an die Zeitschriftenhändler. 8 cm Platz müssen Sie hinlegen, dann haben Sie den perfekten
Auch wenn das immer die gleiche Zeitung ist.
Scheißegal. Stefan Galo aus Hamburg, 500 Euro. Gratuliere Ihnen. Ihr wart sehr gut. Ich bin begeistert. Ich bin froh, dass wir das alles so gut hinter uns gebracht haben. Jetzt können wir uns ganz auf morgen konzentrieren. Olli muss weg, der Helikopter wartet. Toi, 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 alles Gute. Wir alle gucken morgen zu. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche.